Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Ein Hauch Gareth Southgate weht durch Boston, der Vorgänger von Thomas Tuchel auf der englischen Trainerbank, der England diesen einschläfernden Fußball hat spielen lassen. So zäh war auch die Partie von England gestern Abend gegen Ghana. 0:0 für die Tore, für das Spektakel zuständig war Portugal. Cristiano Ronaldo mit 2 Toren schreibt eine ganz besondere WM-Geschichte. Außerdem, vor dem 3. und entscheidenden Vorrundenspieltag gibt es unsere ausführliche Vorschau auf die Lage in allen Gruppen. Hallo und wunderschönen guten Morgen zu NTV Sport. Wenn ihr die vergangene WM-Nacht verpennt habt, dann habt ihr nur 2 Tore verpasst. Und trotzdem gibt es ein paar spannende Geschichten, die wir aufrollen müssen heute in der Podcast-Folge. Wir blicken aber auch vor dem Start in den letzten Spieltag voraus. Ich bin Kevin Schulte, vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist NTV Sport während der Fußball-WM täglich neue Folgen. Und damit gehen wir dann auch direkt rein und fangen an natürlich mit den CR7-Festspielen. Portugal gewinnt gegen Usbekistan in Houston im ersten Spiel des gestrigen Abends deutscher Zeit in Houston mit 5:0. Und Cristiano Ronaldo erzielt 2 Tore. Erstmal zur Ausgangslage. Portugal stand unter Zugzwang nach dem 1:1 gegen die DR Kongo. Usbekistan mit dem 2. WM-Spiel jemals hatte zum Auftakt 1:3 gegen Kolumbien verloren und war jetzt von Beginn an auf der Verliererstraße gegen Portugal. Portugal legt wirklich ganz stark los. Dauerdruck von Anfang an, wird früh belohnt. In der 6. Minute trifft CR7 zum 1:0 nach Vorlage von João Cancelo. Und dann gibt es das erste Siu. Portugiesischer Rekordtorjäger ist Ronaldo jetzt übrigens auch alleiniger. Mit dem ersten Treffer gegen Usbekistan gestern ist er mit Eusebio, mit dem legendären Eusebio, gleichgezogen. Der erste Spieler jemals mit Toren bei 6 verschiedenen WM-Endrunden ist übrigens jetzt auch Cristiano Ronaldo. In der 17. Minute sieht dann alles danach aus, als würde er die Chance auf das 2:0 bekommen. Es wird ein Riesenbohai gemacht, wie wir das kennen, um einen Freistoß. Und dann schießt er gar nicht CR7, sondern Nuno Mendes trocken zum 2:0 ins Eck. In der 39. Minute dann Ronaldo aber mit dem Doppelpack. Bruno Fernandes, der schickt ihn auf die Reise und Ronaldo bleibt kühl vor dem usbekischen Torwart zum 3:0. In der 60. eine flache Ecke der Portugiesen, die Kusanov, der Innenverteidiger von Usbekistan, der bei Manchester City Ergänzungsspieler ist, der lenkt den Ball ins eigene Tor zum 4:0 für Portugal. Kurz vor Schluss dann noch Rafael Leão mit dem 5:0 Endstand. Was machen wir damit? Portugal klar überlegen, zeigt zum ersten Mal, was eine Hake ist nach dem wirklich schlechten Auftakt. War das ein ganz, ganz toller Auftritt. Gewinnt ohne Probleme und wird auch nicht wirklich gefordert. Usbekistan zahlt größtenteils Lehrgeld, erzielt zwischenzeitlich das vermeintliche 2:1, aber da war ein klares Foul vorausgegangen und dementsprechend hat das Tor nicht gezählt. Konstellation für Spiel 2 an diesem WM-Tag war dann ähnlich. England, der klare Favorit gegen Ghana, der klare Außenseiter. Ghana hatte in letzter Sekunde gegen Panama 3 wichtige Punkte geholt am ersten Spieltag. England hatte sich spektakulär präsentiert beim 4:2 gegen Kroatien. Thomas Tuchel hat trotzdem 2-mal gewechselt in der Startaufstellung. Ghanas Trainer Carlos Queiroz sogar mit 4 Wechseln, unter anderem im Tor. Da musste er ja schon während des Panama-Spiels tauschen. Ansonsten auch drin im Vergleich zum Sieg gegen Panama Thomas Partey auf dem Platz. Kanada hatte ihn ja nicht einreisen lassen. Die Partie gegen Panama fand in Kanada statt. Und es gibt ja diese Vergewaltigungsvorwürfe gegen Thomas Partey. Für die USA hat er die Einreiseerlaubnis bekommen, aber nicht für Kanada. Vor dem Spiel, als es den obligatorischen Handshake nach den Hymnen gab jetzt gegen England, hat der englische Spieler Jed Spence den Handschlag von Thomas Partey verweigert. Das noch eine Randgeschichte dieser Partie. Kommen wir zum Sportlichen. Die erste Halbzeit ist ganz, ganz fix erzählt, denn Langeweile prägte das Bild. Langeweile eigentlich auch gar kein richtiger Ausdruck für das, was da in der ersten Halbzeit passiert ist. Das war unfassbar wenig von beiden Mannschaften. England Die konnten nicht, Ghana, die wollten auch nicht mehr machen. Wer will es ihnen auch als klare Außenseiter verübeln? Die Zuschauer, die werden auch nur einmal aus der Lethargie gerissen und das war während der sogenannten Trinkpause oder der Kühlpause bei 17 Grad in Boston wirklich auch die Buhrufe folgerichtig. Die zweite Halbzeit wird dann ein bisschen interessant, aber auch nicht viel. Mega viel passiert nämlich auch nicht. Mehr Chancen hat England zwar, aber sie kommen nicht durch. In der 79. Minute gibt es dann auch die bis dato gefährlichste Szene vor dem Kasten der Engländer. Denn der eingewechselte Prince Adu ist auf und davon, läuft auf Pickford zu von halb rechts und wird dann noch von Ezri Konsa gestört. Carlos Queiroz, Ghanas Trainer, sagt danach glasklar Elfmeter, glasklar rote Karte und dementsprechend fühlt er sich so ein bisschen betrogen. Was mir zumindest sauer aufstößt, ist, dass der VAR da gar keine Rolle spielt, ne? Also dementsprechend wurde sich die Szene auch nicht mehr angeschaut vom Schiedsrichter auf dem Feld. Also da hatte England definitiv Glück. Pech hatte England aber auch noch in der 87. Minute. O'Reilly köpft an die Latte, Kane ballert den Nachschuss dann in den Himmel von Boston und so bleibt es tatsächlich beim 0:0. Also ein großer Dämpfer für das Thomas Tuchel-Team nach dem starken Spiel gegen Kroatien, jetzt torlos gegen Ghana. Ghana damit eines von nur 4 Teams, das nach 2 Spieltagen noch gar kein Gegentor kassiert hat. Die anderen sind Argentinien, Spanien und Mexiko, also ein illustrer Kreis, in dem sich Ghana dort bewegt. Beide Mannschaften de facto mit diesem Ergebnis im 16. Finale. England hat die deutlich bessere Ausgangslage für Platz 1. Bemerkenswert, das erste Pflichtspiel unter Thomas Tuchel, welches England jetzt nicht gewonnen hat. Zuvor 9 Spiele, 9 Siege. Und Harry Kane ohne Tor geblieben. Aber ja, vielleicht auch gar kein Wunder, denn ein Schamane aus Ghana hatte ihn ja im Vorfeld medienwirksam verflucht. Was will man dann noch machen als Harry Kane? Gehen wir in die nächste Partie. Panama gegen Kroatien, Parallelspiel der England-Gruppe. In Toronto ging diese Partie vonstatten. Es war von Anfang an klar durch das Ergebnis von England gegen Ghana, der Verlierer würde ausscheiden und der Verlierer ist am Ende Panama. Mit 0:1 gehen die Mittelamerikaner aus dieser Partie raus und das hätte auch anders laufen können. In der 23. Minute köpft Murillo an die Latte, also Kroatien da wirklich im Glück, Panama das gefährlichere Team sogar. Aber in der zweiten Halbzeit, in der 54. macht Ante Budimir den goldenen Treffer für Kroatien nach Vorlage von Bayern-Spieler Stanicic. In der 57. kurze Zeit später Mario Pasalic, der vergibt eigentlich das sichere 2:0. Also Kroatien hätte sich da auch eine entspanntere zweite Halbzeit dann gönnen können. Aber hinten raus hatte Panama jetzt trotzdem nicht mehr viel entgegenzusetzen. Und so geht Panama raus bei der zweiten WM-Teilnahme erneut dann auch ohne Punkte. Das kann sich vielleicht noch ändern, aber wird natürlich schwierig, denn Panama trifft zum Abschluss der Gruppe auf England. England führt die Gruppe an mit 4 Punkten, 4:2 Toren. Ghana hat ebenfalls 4 Punkte, 1:0 Tore. Kroatien steht bei 3 Zählern und sollte gegen Ghana mindestens noch einen Punkt anvisieren, damit man über die Gruppendrittenregelung auch safe ist. Es wird gespielt Samstag 23 Uhr deutscher Zeit in Philadelphia. Kroatien gegen Ghana und Panama gegen England parallel in New York. Panama nach 2:0-1 Niederlagen vorzeitig ausgeschieden. Zum Abschluss dieses zweiten Gruppenspieltages hatten wir dann noch die Begegnung Kolumbien gegen die Demokratische Republik Kongo in Guadalajara. Damit gehen wir zurück in die Gruppe K, in die Portugal-Gruppe. Kolumbien mit einem Sieg vorzeitig im 16. Finale, das war die Ausgangslage und so ist es dann am Ende auch gekommen, obwohl es war ein hartes Stück Arbeit. In der 4. Minute hätte Kolumbien hier eigentlich den perfekten Start erzielen müssen. Munoz, der vergibt allerdings die 100%ige Chance. Kolumbien danach weiter mit einem Chancenfeuerwerk in der Anfangsphase, aber der Kongo-Keeper Mpasi, der hält mehrfach wunderbar. 72% Ballbesitz in den ersten 20 Minuten, 7:1 Torschüsse und trotzdem stets 0:0. So geht's dann in die erste Kühlpause. Danach lässt die Demokratische Republik Kongo bedeutend weniger zu, also diese erste Viertelpause sozusagen, die hat das Spiel hier verändert. In der zweiten Halbzeit, 50. Minute, Luis Diaz, der scheitert an Mpasi, da sieht's erst danach aus, als würde es unaufhaltsam weiter auf das kongolesische Tor zugehen. So krass war es jetzt nicht, aber trotzdem hatte Kolumbien die ganze Zeit die bestimmende Rolle in dieser Partie. Plötzlich taucht dann aber trotzdem die DR Kongo gefährlich vor dem Tor auf. 73. Minute, Charles Pickel, der war gerade eingewechselt worden, der weiß nicht so recht, soll er jetzt nochmal in die Mitte geben oder soll er direkt aufs Tor geben? Also da war mehr möglich mit dem Kopf der eingewechselte Spieler. 3 Minuten später wird das bestraft. Daniel Munoz trifft ins kurze Eck zum 1:0 für Kolumbien. Keine Chance für den kongolesischen Keeper, denn der Ball wird entscheidend abgefälscht. Munoz damit einmal mehr der Korkenzieher für Kolumbien. Er traf auch schon gegen Usbekistan zur Führung. In der 79. hätte Luis Diaz fast das 2:0 gemacht, aber er war ein bisschen zu voreilig, stand minimal im Abseits. In der Nachspielzeit Mbuku tatsächlich noch mit der Ausgleichschance aus der zweiten Reihe, aber das wäre nicht verdient gewesen. Kolumbien gewinnt am Ende mit 1:0. Macht es unnötig schwer, um so zu formulieren. Durch den knappen Sieg ist Kolumbien aber in der Tabelle vor Portugal. Kolumbien steht bei 6 Zählern, Portugal bei 4. Die beiden machen im direkten Duell dann den Gruppensieg aus unter sich. In Miami wird gespielt in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 1:30 Uhr Anstoß. Kolumbien reicht ein Unentschieden für den Gruppensieg. Die Demokratische Republik Kongo spielt parallel in Atlanta gegen Usbekistan und muss gewinnen, um dann eben auf 4 Punkte zu kommen. Und das würde dann garantiert reichen, um über die Gruppendrittenregelung in die nächste Runde einzuziehen. Usbekistan braucht zwingend natürlich auch den Sieg. Idealerweise auch einen hohen Sieg, denn die haben das Problem, die stehen bei 0 Punkten und 1:8 Toren. Also da wird es dann richtig, richtig eng. Und vielleicht ist ein Weiterkommen auch zum Zeitpunkt der Partie gar nicht mehr realistisch. Der Vorteil natürlich ist, sie wissen, was sie brauchen. Vielleicht reicht ja auch schon ein Sieg, egal mit welchem Torverhältnis, weil es viele Gruppen gibt, in denen der Gruppendritte bei 2 Punkten steht oder so. Kann alles theoretisch passieren. Wir werden es natürlich abwarten. Und damit beschließen wir auch diesen 13. WM-Tag und kommen jetzt auf den 14. zu sprechen. Ganz kurz die Erwähnung der Partien, die es gibt. Es sind insgesamt 6 Spiele zu 3 verschiedenen Anstoßzeiten. Die Gruppen B, C und A spielen in genau dieser Reihenfolge in der Nacht unserer Zeit oder am Abend die letzten Spieltage aus. In Gruppe B, das ist die Kanada-Gruppe, da spielt der Gastgeber gegen die Schweiz um den Gruppensieg. Bosnien-Herzegowina gegen Katar ums Weiterkommen. Gespielt wird in Vancouver, dort spielt Kanada und die andere Partie in Seattle. Anstoß 21 Uhr, dann Anstoß 0 Uhr Schottland-Brasilien in Gruppe C in Miami, parallel Marokko gegen das ausgeschiedene Haiti in Atlanta und dann geht's um 3 Uhr in Mexiko-Stadt zur Sache, der dritte Auftritt des weiteren Gastgebers Mexiko gegen Tschechien und parallel in Monterrey, da geht's für beide noch um etwas, Südafrika gegen Südkorea. Und das nehmen wir zum Anlass, um so ein bisschen auf das zu schauen, was war, aber vor allen Dingen auf das vorauszuschauen, was kommen kann. Umso besser, dass ich nicht alleine bin für diesen Teil der Folge. Anja Rau aus der ntv.de Sportredaktion ist am Start. Grüße dich, Anja.
Hallo.
Anja, ich würde sagen, wir gehen direkt in die Vollen und starten natürlich mit den Gruppen, die jetzt auch in den finalen Spieltag direkt in der nächsten WM-Nacht reinstarten. Da haben wir unter anderem natürlich die Gruppe A, die mexikanische Gruppe. Hier ist ja schon ein bisschen was geklärt. Mexiko ist schon durch, aber dahinter ist noch wirklich alles möglich, Anja.
Aber hallo, also Mexiko ist durch, aber dann haben wir das Südduell mit Südafrika gegen Südkorea. Ja, auch Tschechien könnte ja noch weiterkommen, die gegen Mexiko ran müssen. Das ist ja tatsächlich völlig offen. Und letztendlich ist für Mexiko ja auch gar nicht so viel geklärt, weil auch die spielen gegen einen Gruppendritten. Und da ist ja aber wiederum völliges Rätselraten, was passieren wird.
Mexiko ist durch auf der 1, liegt ja an dem bekannten Thema direkter Vergleich vor Tordifferenz, deshalb kann gar nichts passieren und sie können wild rotieren. Das kann natürlich dann auch für Tschechien gut sein, wenn die nämlich gewinnen, die müssen auch gewinnen, aber wenn sie das schaffen, dann werden sie definitiv in der nächsten Runde dabei sein, denn 4 Punkte reichen auch im Falle von Platz 3 für alle Teams.
Absolut, so ist es. Kann man ja quasi Patrick Schick und Co. eigentlich fast die Daumen drücken, dass Mexiko wild rotiert, jetzt aus europäischer Brille gesehen, dass sie weiterkommen, dass sich da die WM-Playoffs sozusagen gelohnt haben und das noch ein bisschen weitergeht. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja bei Mexiko doch nochmal Ochoa.
Ochoa, genau, wäre eine ganz große Geschichte bei seinem letzten Turnier. Es ist ja auch seine 6. WM. Er natürlich im Vergleich, im Unterschied zu Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, nur ein Bankwärmer. Aber trotzdem, das wäre natürlich jetzt der einmalige Moment. Ich würde an Javier Aguirres Stelle ihn zumindest mal einwechseln, wenn sich die Gelegenheit irgendwie ergibt.
Und dann wäre ich wirklich neidisch auf die Kollegen vor Ort, weil die Stimmung, wenn er dann doch wieder rein darf, da würde ich doch gern vor Ort sein.
Mexiko im Aztekenstadion gegen Tschechien, Südkorea gegen Südafrika. Südkorea reicht ein Unentschieden für Platz 2. Südafrika muss genau wie Tschechien gewinnen. Und damit machen wir weiter mit der nächsten Gastgebergruppe, die Gruppe B. Kanada gegen die Schweiz, Bosnien-Herzegowina gegen Katar. Und die Ausgangslage für Kanada und die Schweiz deutet ja regelrecht auf ein Unentschieden hin.
Die sind beide mit 4 Punkten vorne weg in der Gruppe. Bosnien-Herzegowina und Katar jeweils nur 1 Punkt bisher. Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass mir Kanada fast besser gefallen hat als die Schweiz bisher. Und das war nicht unbedingt das, was ich vorher erwartet hatte. Aber für Kanada, dass sie den ersten Sieg überhaupt bei einer WM geschafft haben und die K.O.-Runde doch zum Greifen nahe ist bei der Heim-WM, ist doch irgendwie auch eine schöne Geschichte.
Was denkst du bei Kanada? Jetzt hatten die ja nicht nur den ersten Sieg gefeiert gegen Katar in beeindruckender Manier mit 6-0, sondern auch durch Ismail Konis Ausfall natürlich so eine richtige Hiobsbotschaft. Kann das die Mannschaft vielleicht noch enger zusammenrücken lassen? Ich meine, wir haben dann auch den Premierminister Carney gesehen in der Ansprache in der Teamkabine, der da auch nochmal wirklich sehr, sehr treffende Worte für die Situation der Kanadier gefunden hat. Wie blickst du da drauf? Also Kanada ist ja sportlich gesehen schon die kleinste Nummer der Gastgeber.
Ja, mein Gefühl sagt mir schon, dass sie das packen können, weil das Team von Jesse March hat in der Vorbereitung und auch im ersten WM-Spiel ja, also mit derartig mit Ausfällen und Ungewissheiten in der Personalplanung zu tun gehabt. Und das ist ja, wie ich es vorher genannt habe, so quasi das Lazarett unter den Teams bei der WM gewesen. Also auch, ich meine, klar, der bekannteste, ne, mit Alfonso Davis, der im ersten auch nicht spielen konnte. Und genau, also ich glaube, wenn die was packen, dann sind es Verletzungsausfälle derzeit.
Kanada reicht ja bereits ein Punkt für Platz 1. Damit würden sie dann gegen einen Dritten spielen und würden in Kanada bleiben. Das wahrscheinlich noch viel wichtiger als Platz Nummer 1, dass sie nämlich damit dann in Kanada weiterspielen können. Das wäre bei Platz 2 nicht der Fall. Und ich glaube, auch deshalb wären Unentschieden hier wirklich zu erwarten, weil die Schweizer wiederum mit Platz 2 jetzt auch nicht gegen den Gruppenersten spielen müssten, sondern gegen den Zweiten aus Gruppe A. Da wissen sie noch nicht, wer es ist, weil man spielt 6 Stunden vorher. Aber das kann jetzt halt nichts ganz Großes werden. Von daher ist ein Unentschieden wirklich hier im Bereich des Möglichen oder auch Wahrscheinlichen. Bei Bosnien gegen Katar ist ein Unentschieden nicht das, was beide anstreben, weil dann wären beide ausgeschieden. Der Sieger kommt allerdings auch weiter als Dritter mit 4 Punkten. Also eine große Chance für beide Nationen. Bosnien aber natürlich favorisiert, oder?
Absolut. Also Bosnien hat eigentlich ja wirklich einen guten Eindruck gemacht, finde ich, bisher. Viele der Spieler, die wir aus der Bundesliga kennen, haben immer ordentlich gegengehalten, haben es durchaus spannend gemacht. Dann halt, ja, hat es bisher nur zu einem Punkt gereicht, aber ich denke, also gegen Katar sind sie ganz klar die Favoriten und könnten dann wiederum ja mit 4 Punkten in die Verlosung der Gruppendritten einziehen. Das halte ich doch für relativ wahrscheinlich, dass sie weiterkommen.
Machen wir weiter mit Gruppe C. Hier liefern sich in erster Linie Brasilien und Marokko ein Fernduell um den ersten Platz. Brasilien gegen Schottland, Marokko gegen Haiti. Brasilien mit dem Torverhältnis aktuell +2 vor den Marokkanern. Schottland reicht ein Unentschieden gegen Brasilien. Das wäre ein Riesenerfolg für einen guten Platz 3. Allerdings auch eine knappe Niederlage würde schon die Aussichten wirklich deutlich aufhellen, um dann über die Gruppendrittenregelung weiterzukommen. Haiti ist sicher ausgeschieden. Dein Blick jetzt auf die Ausgangslage dort, also hier müssen wir wirklich wahrscheinlich ins Rechnen kommen. Also Schottland sollte bei 0-2 Rückstand, sage ich jetzt einfach mal, ist ja ein wahrscheinliches Szenario, sollte einen Teufel tun, um da nach vorne zu rennen, oder?
Das steht allerdings zu befürchten und ich finde, das ist eines der ganz großen Probleme, die wir mit diesen Konstellationen und den elendig vielen Gruppendritten haben, die da auftauchen, weil das ja weniger tatsächlich spielerisch geklärt werden kann, als dass es ein total strategisches Mittel ist, zu schauen, wie es denn für einen selber gerade aussieht. Das finde ich tatsächlich ja relativ unschön, um es mal auszudrücken. Aber ja, tatsächlich, ich meine, dass Schottland gegen Brasilien 2-0 zurückliegt, 0-2 zurückliegt, dürfte ja nicht mal an ein Wunder grenzen. Die sind ja eine der möglichen Gruppendritten, auf die das DFB-Team treffen kann. Hoffen ja viele in Deutschland darauf, dass es nicht Schottland wird, weil die einfach mit den Fans eine so sympathische Begegnung wären, dass man das ja gar nicht haben möchte, sie dann rausschmeißen zu müssen, wie ja die doch etwas arrogante Haltung eher vielleicht ist. Aber es liegt im Bereich des Möglichen, dass es trotzdem klappt.
Oder man wünscht es sich eben explizit, um hier die deutsch-schottische Völkerverständigung auf ein neues Level zu hieven nach dem EM-Eröffnungsspiel. Die Schotten haben ja Boston schon mehr oder weniger leer getrunken nach zwei Einsätzen dort. Das Spiel gegen Deutschland wäre auch wieder in Boston und es ist tatsächlich im Bereich des Möglichen. Wenn man sich die Statistiker anschaut, und da kommen wir zur Gruppe D, dann sind auch die zwei Kandidaten aus Gruppe D für Platz 3 ganz besonders in der Verlosung als möglicher deutscher Gegner. Und da sprechen wir über Australien und Paraguay. Hier können wir es im Prinzip kurz machen. Die USA spielt gegen die Türkei in einem wertlosen Duell. Türkei als Vierter raus, die USA als Erster schon sicher Gruppenerster. Und Australien reicht gegen Paraguay ein Remis für Platz 2. Und wenn man sich so die Stärken der paraguayischen Mannschaft anschaut, die nur 8 Gegentore kassiert hat und relativ wenige geschossen hat in der Qualifikation, dann würde mich ein 0:0 hier, um es noch expliziter zu formulieren, auch nicht wundern.
Das hast du schön ausgedrückt. Wobei ich da zunächst mal nochmal einfügen will. Also ich meine, dass in der Gruppe so viel schon klar ist, dass die USA Gruppensieger sind und dass die Türkei ausgeschieden ist, da hätte ich vorher definitiv nicht drauf gewettet, dass es jetzt quasi um Australien und Paraguay noch geht. Und dass die ausgerechnet das letzte Spiel spielen, das also wirklich sozusagen das Relevante ist, hätte man nicht drauf kommen können unbedingt. Wobei, ja, 0:0 tatsächlich fände ich auch nicht sonderlich überraschend. Die Australier sind ja auch bisher nicht damit aufgefallen, dass sie super viele Tore schießen. Also kleiner Tordifferenz steht's, ne? Genau 0. 2 geschossen, 2 kassiert. Mutmaßlich könnte das vielleicht ein Hin- und Hergeschiebe werden.
Mehr Tore fallen womöglich in Gruppe E. Da haben wir natürlich das deutsche Team, das gegen Ecuador ran muss in New York, New Jersey. Und dann haben wir die Elfenbeinküste gegen Curaçao. Interessante Konstellation durch das 0:0 von Ecuador gegen Curaçao. Müssen sie jetzt gegen Deutschland gewinnen? Deutschland spielt um gar nichts mehr in der Tabelle. Und parallel haben wir Curaçao, das natürlich auch noch eine theoretische Möglichkeit hat. Spricht irgendwie niemand drüber, aber lass die irgendwie mit 1:0 in Führung gehen und dann sind die in der Live-Tabelle womöglich Zweiter. Selbst wenn es dann am Ende nur zu Platz 3 reicht mit 4 Punkten, wäre Curaçao sicher weiter. Die Elfenbeinküste hat es da aber natürlich potenziell leichter. Denen reicht schon ein Unentschieden gegen Curaçao für Platz 2 sicher.
Ja, und seien wir ehrlich, so schön die Geschichte vielleicht wäre, dass Curaçao durch irgendein Wunder weiterkommt, ehrlich gesagt, ich glaube nicht daran. Also dafür ist die Elfenbeinküste auch wirklich gerade gegen Deutschland zu stark aufgetreten, finde ich. Haben ja gezeigt, dass sie sowohl richtig gut verteidigen, als auch doch durchaus durchschlagend im Angriff sein können. Wie auch Nagelsmann ja an der Seitenlinie feststellen musste, als es dann plötzlich 1:0 stand. Klar, also ich meine, wer weiß, wie das Wunder weitergeht, aber ich denke schon, dass die Elfenbeinküste da deutlich favorisiert ist und Ecuador eben dementsprechend selber sehr aktiv werden muss und möglichst hoch gewinnen sollte.
Zumindest auf jeden Fall gewinnen. Ne? Also ich glaube, dass die Höhe ist dann am Ende egal.
Gut, stimmt.
Ich glaube auch, ihnen fehlen auch die Mittel, um nachhaltig Tore zu erzielen. Paraguay-Problem 2:0 haben wir im Prinzip. Lass sie aber in Führung gehen. Ich glaube, dann haben sie große Chancen, weil Deutschland eben dann auch sicherlich nicht mehr dieselbe Mentalität an den Tag legen wird. Stichwort, es will sich keiner verletzen und so. Aber wenn Ecuador das 0:1 kassiert, kannst du eigentlich den Ofen auch ausschalten, ne? Weil die werden keine 2 Tore machen. Dafür sind sie viel zu offensiv schwach. Ihre Stärken liegen ja eigentlich in der Defensive. Also für Ecuador ist es jetzt nochmal eine Chance, dank dieser gruppendritten Regelung. Aber das ist natürlich jetzt nicht das Szenario, was sie haben wollten, mit einem Punkt aus 2 Spielen in dieses Deutschlandspiel zu gehen. Und alle anderen Vertreter aus den anderen Gruppen, die irgendwie auf Platz 3 schielen, werden natürlich Deutschland die Daumen drücken.
So viele Fans hatte Deutschland vermutlich schon lange nicht bei einer Weltmeisterschaft. Nach der Häme von 18 und 22 sind plötzlich alle 26 fürs DFB-Team. Zumindest für ein Spiel. kann man sich ja auch mal mit Fans vereinigen, sozusagen in den verschiedenen Stadien. Hat ja auch was. Aber nee, tatsächlich bin ich da völlig bei dir. Ecuador hat es im Grunde genommen im letzten Spiel schon ein wenig versemmelt, dass sie sich eine bessere Ausgangsposition erspielt haben.
Weiter in Gruppe F. Dort haben wir eine ähnliche Konstellation oder sogar dieselbe Konstellation wie in Gruppe C, wie in der Brasilien-Gruppe. Niederlande und Japan im Fernduell um Platz 1. Schweden dahinter mit 3 Punkten muss gewinnen für Platz 2 oder 1 für eine Verbesserung. Mit einem Punktgewinn wäre man aber auch sicher durch. Vielleicht reicht sogar eine knappe Niederlage gegen Japan. Tunesien auf Platz 4 ist sicher raus. Traust du den Schweden zu, gegen Japan zu gewinnen? Japan hat ja überzeugt bislang.
Um es ganz kurz zu sagen, ehrlich gesagt, nein, traue ich ihnen nicht zu. Japan ist wahnsinnig stark aufgetreten, gehören nicht umsonst zu den Geheimfavoriten, haben das bisher doch echt stark untermauert, finde ich. So groß der Jubel der Schweden nach dem 5:1-Sieg im Auftaktspiel gegen Tunesien war, musste man sich ja dann doch relativ schnell eingestehen im zweiten Spiel, dass einfach doch Tunesien ziemlich schlecht gespielt hat, weswegen man selber glänzen konnte, als dass es vielleicht an den eigenen sehr, sehr guten Fähigkeiten liegt. Klar, also jetzt haben sie gegen die Niederlande ja nicht mal unbedingt super schlecht gespielt, aber es fehlte einfach letztendlich am Ball im Tor sozusagen. Ne? Ganz, ganz blöd gesagt ist da dann ja doch wieder, es muss halt dann auch ein Tor fallen, wenn man schon Angriffe fährt. Von daher, ich sehe Japan da ehrlich gesagt deutlich in der Favoritenrolle und denke, die werden das Spiel ziehen und Schweden wird lange zittern müssen, ob sie weiterkommen oder nicht. Bis Sonntagabend vielleicht sogar.
Guter Punkt, weil 3 Punkte und eine Minusbilanz in der Tordifferenz, das könnte dann wirklich eine Zitterpartie bis Sonntagmorgen deutscher oder auch schwedischer Zeit bleiben. Weiter in Gruppe G, da haben wir jetzt eine ganz andere Konstellation mit 3 Partien, die bislang unentschieden ausgegangen sind. Der einzige Sieg in dieser Gruppe gelang Ägypten gegen Neuseeland. Ägypten dadurch auf Platz 1 mit 4 Punkten. Die werden weiterkommen, da lege ich mich fest, das ist jetzt keine allzu steile These. Wenn sie gewinnen oder unentschieden spielen und Belgien mit weniger als 3 Toren Unterschied gegen Neuseeland gewinnt, dann sind sie auch sicher Erster. Und das wird natürlich das Ziel sein von Mohamed Salah, Omar Mamouche und Co. Belgien dagegen mit einem Remis, wahrscheinlich auch schon durch. Das wäre allerdings auch kein Ruhmesblatt, in dieser Gruppe mit 3 Unentschieden weiterzukommen. Der Iran, bei denen muss man die Lage anders bewerten. Also wenn die jetzt nochmal unentschieden spielen, dann haben sie auch extrem gute Karten. Dann hätten sie mit 3 Punkten, wenn zum Beispiel eine Mannschaft wie Schweden auch bei 3 endet, dann wären sie aber auf jeden Fall vor denen schon im Gruppendritten Ranking. Also dementsprechend, ja, spannende Ausgangslage. Belgien mit 3 Remis durch wäre natürlich auch was ganz Besonderes. Es kann passieren.
Und ehrlich gesagt, ich fände es irgendwie auch ein bisschen merkwürdig und bin mir nicht ganz sicher, ob ich es einer WM würdig anerkennen wollen würde, um es ketzerisch zu sagen, dass man mit 3 Unentschieden in ja doch einer verhältnismäßig nicht ganz so hammermäßigen Gruppe noch sich durchlaviert. Vor allen Dingen nicht für Belgien, wo man ja doch eigentlich immer erwartet, da müsste doch ein Knoten endlich mal platzen. Aber er tut es WM und EM in Folge immer wieder nicht. Da wäre schon das Märchen des Iran mit allen Widrigkeiten, denen sie trotzen, schon wirklich höher anzusehen.
Ja, und der Iran und Ägypten können sich in der Theorie natürlich auf ein Unentschieden einigen. Das kann Belgien und Neuseeland, das können die nicht machen, weil Neuseeland natürlich hinten dran ist. Die müssen die Partie gewinnen, um weiterzukommen. Gruppe H. Auch hier genau die Situation, dass es nur einen Sieger gab bislang. Das war Spanien gegen Saudi-Arabien, alle anderen Partien unentschieden. Das heißt Uruguay 2 Punkte, Kap Verde 2 Punkte, Saudi-Arabien 1 Punkt. Uruguay geht als Zweiter in den letzten Spieltag und hat da aus meiner Sicht die ganz klar schlechteste Ausgangslage, weil die Spanier noch nicht garantiert Erster sind. Das heißt, die werden das Spiel nicht abschenken. Und dann ist bei Uruguay womöglich das Turnier beendet in der wirklich hammermäßig leichten Gruppe nach der Vorrunde.
Die haben wirklich ein Problem, dass Spanien das erste Spiel einfach so vor sich hingedümpelt ist. Das hat denen absolut nicht gut getan, sozusagen, um den Ausblick für den 3. Spieltag zu haben. Hätte man ja auch niemals geglaubt, dass Spanien noch nicht durch ist nach 2 Spielen in dieser Gruppe. Dass sie jetzt womöglich Uruguay damit einen Strich durch die Rechnung machen können, ist schon echt bitter. Wiederum, dass Kap Verde noch eine Chance hat, noch eine relativ sinnvolle Chance hat, weiterzukommen, ist ja auch schon wieder ein WM-Märchen für sich. Hätte ich jetzt auch nicht vorher gedacht, muss ich ganz ehrlich einfach sagen.
Also Kap Verde reicht auch wahrscheinlich in Unentschieden. So ist die Lage in dieser Gruppe. Die können dann weiterkommen. Saudi-Arabien hat auch noch eine gute Chance. Wenn denen jemand vorher gesagt hätte, mit einem Sieg seid ihr sehr wahrscheinlich sogar Zweiter in dieser Gruppe. Im letzten Spiel gegen Kap Verde, das hätten die ja auch unterschrieben. Aber natürlich haben die jetzt einen deutlich schwächeren Eindruck bislang gemacht. Deswegen, ich würde mich sogar trauen zu sagen, Kap Verde gewinnt das Spiel. Und dann müssen wir mal schauen, wie Uruguay gegen Spanien ausgeht. Stell dir vor, Uruguay gewinnt irgendwie gegen Spanien. Wir haben ja schon die wildesten Dinge erlebt. Dann wäre Spanien Dritter in dieser Gruppe. Kap Verde kann die Gruppe sogar noch gewinnen. Also es ist wirklich komplett wild. Vereinfacht gesagt muss man sagen, Spanien mit einem Remis zu 99% Erster. Uruguay und Kap Verde reicht jeweils ein Unentschieden. Aber Kap Verde hat es natürlich deutlich leichter in der Theorie gegen Saudi-Arabien als die Urus gegen Spanien. Gruppe I. Anja, da können wir es ganz kurz machen. Zwei Teams mit 6 Punkten und 2 mit 0.
Wobei ganz kurz machen da für mich auch Fehlerplatz ist, weil sowohl Frankreich als auch Norwegen absolut überzeugt haben bisher, finde ich. Beide mit ihren Superstars, ja, Kylian Mbappé und Erling Haaland, beide on fire. Beide zeigen, was sie drauf haben. Relevant aus deutscher Brille oder mit deutscher Brille, weil sie potenzielle Gegner fürs DFB-Team sind. Das wird doch ein ganz schön harter Brocken, wenn es dann in ein Achtelfinale geht.
Erling Haaland hat nach dem Sieg gegen den Senegal gesagt, angesprochen auf die Thematik mit den Franzosen. Ja, wahrscheinlich werden sie uns schlagen und wahrscheinlich werden sie Weltmeister. Wie bewertest du denn so eine Aussage und was erwartest du von den Norwegern gegen Frankreich? Aus meiner Sicht, rein sportlich gesehen, klingt das nach dem potenziell besten Spiel der Vorrunde?
Erwarte nichts Geringeres als genau das, dass die ein richtig gutes Spiel abliefern. Für mich ist es bisher das Auftaktspiel Englands gegen Kroatien gewesen, das mich am meisten überzeugt hat. Da dürfte Frankreich gegen Norwegen aber bitte mal rankommen. Und Erling Haaland, bekannt für große Aussagen, aber auch bekannt für durchaus mal Understatement. Ich glaube, der wollte die Favoritenrolle von sich mit wegschieben. Sehe das aber nicht unbedingt so deutlich wie er. Also da glaube ich noch nicht daran, dass Frankreich unbedingt gegen Norwegen gewinnen wird.
Ja, insgeheim wird er wahrscheinlich Ähnliches denken und wird sich sagen, da zeige ich doch dem Kylian Mbappé mal, was eine Hake ist. Also es wird ja auch ein Duell der beiden Ballermänner im Sturm.
Wahnsinn.
Sehr
ja.
Interessant und eben mit großen Auswirkungen für Deutschland. Also der Gruppensieger ist dann der mögliche Achtelfinalgegner von Deutschland, wenn sich Deutschland dann im Sechzehntelfinale auch durchsetzt. Parallelspiel auch von großer Bedeutung. Also da lohnt sich wirklich der Second Screen. Senegal gegen den Irak heißt nämlich, nur der Sieger hat eine Chance. Wenn es der Senegal ist, ist die Chance sogar groß, weil das Torverhältnis natürlich für die Senegalesen spricht. Die müssen auch gucken, womöglich, je nach Konstellation, dass sie nicht nur mit einem Torunterschied gewinnen. Also das kann dann auch noch wichtig werden für den Afrika-Cup-Sieger der Herzen.
Wobei das doch schön ist, dass wir da ein Spiel sehen, in dem Tore fallen müssen, während wir in den vorigen Gruppen schon Spiele hatten, in denen wir gesagt haben, da kann man sich schiedlich-friedlich auf einen Unentschieden einigen und nichts Großes wird passieren, sollte man doch vielleicht eher Senegal gegen Irak einschalten.
Was wird passieren in Gruppe J? Hier weiß ich auch, wo der Einschaltimpuls liegen sollte, nämlich bei Österreich gegen Algerien. Duell um Platz 2 und 3. Jordanien spielt gegen Argentinien. Jordanien sicher Letzter, Argentinien sicher Erster. Da müssen wir jetzt keinen Gedanken dran verschwenden. Aber Österreich gegen Algerien, es wird ja auch das letzte wirkliche Spiel sein dann in der Gruppenphase. Danach ist bekannt, wie das Lineup aussieht für das 16. Finale. Das heißt auch, beide Teams wissen, mit welchem Ergebnis gegen wen sie dann welchen Gegner sie dann haben. Der zweite spielt gegen den Sieger aus Gruppe H, wahrscheinlich Spanien. Das heißt, es gibt hier eine Konstellation, in dem es eigentlich darum gehen könnte, eher zu verlieren.
Da sind wir wieder bei den Absurditäten dieser Gruppenkonstellation und der 8 von 12 Tabellendritten, die noch weiterkommen. Weil ein Spiel, das man freiwillig verlieren möchte, um dann weiter im Turnier zu kommen, ja, finde ich ehrlich gesagt ein wenig schwierig. Ich meine, wenn man es mit dem DFB-Team von 2024 bei der EM hält, kommt da jemand, schießt spät noch ein Tor und man wird in den vermeintlich schwereren Turnierbaum einziehen. Von daher kann man ja wissen, was passiert. Aber ich finde, auf eine Niederlage hinzuspielen, ja, ein groteskes Ereignis, um ehrlich zu sein. Aber klar, da Spanien sicherlich nicht gezeigt hat, was sie können, will sicherlich auch niemand gegen die spielen, das ist schon klar. Und eine Anführung muss ich noch machen, bei Argentinien gegen Jordanien, ich meine, ist ja nicht ganz egal, weil wer weiß, ob Messi noch seine Tore 19 bis 25 in einem Spiel schießt und Miro Klose damit so weit enteilt in seiner WM-Rekordtorschützenliste, dass da vielleicht in den nächsten 300 Jahren doch niemand mehr vorbeiziehen kann. Es sei denn, die FIFA stockt auf 128 Teams auf und wir haben ein 64. Finale irgendwann oder so und es gibt immer noch mehr Spiele.
Kylian Mbappé ist ihm ja auch schon auf den Fersen, ne? Womöglich wird das dann auch der Hauptgrund sein, dass Lionel Messi, ist meine These, niemals sich auf die Bank verfrachten lässt.
Da bin ich absolut bei dir. Ich glaube, also Wobei ich ihm noch nicht mal unterstellen würde, dass es ihm jetzt nur nach den um die Rekorde geht. Aber ich denke, auch sein Team wird das schon durchaus wollen, dass er da in der Rekordtorschützenliste ganz oben steht.
Also Messi dominiert Gruppe J. Dahinter könnte es zur Schande von Kansas City kommen. Und diesmal ist Österreich beteiligt, Algerien beteiligt. Das ist ja auch die kuriose Randnotiz, ne? Wenn wir über die Schande von Gijón 82 sprechen. Deutschland gegen Österreich, leidtragender Algerien. Und zwei der drei Protagonisten einer möglichen Schande 2.0 bei der WM spielen jetzt hier direkt gegeneinander. Also alles daran ist wirklich großartig. Man hätte es sich nicht besser inszenieren können im Vorfeld.
Können wir doch froh sein, dass wir als Deutsche gerade mal für nichts angekreidet werden können.
So ist die Lage. Deutschland sicher Gruppenerster, das gilt auch für viele andere Mannschaften. Die Gruppen K und L bin ich ja schon durchgegangen hier zu Beginn der Folge, ganz frisch. Und demzufolge würde ich sagen, Anja, vielen, vielen Dank, dass du mich hier unterstützt hast bei diesem ganzen Zahlenwust.
Danke dir selber für die Einladung.
Das also unser Blick auf die Ausgangslage in den Gruppen vor dem letzten Spieltag. Es wird nochmal ganz schön spannend, liegt ja auch daran, dass wir immer auch parallel, werden wir auch Tag für Tag drauf schauen, diese Gruppendrittenregelung beachten müssen. Es gibt ja da dann auch eine Live-Tabelle, haben wir übrigens auch abrufbar auf ntv.de. Es gibt sogar, und das ist noch besser, den Live-Turnierbaum, der sich nach jedem Spiel aktualisiert, wo man dann sehen kann, wenn jetzt zu Ende wäre, dann würde Deutschland auf den und den treffen. Aktuell übrigens wäre der deutsche Gegner, wenn alles so bleiben würde, nach diesem dritten Spieltag, dann wäre das Paraguay. Der Link zum Live-Turnierbaum auf ntv.de, den packe ich euch auch noch in die Shownotes. Stichwort Deutschland, da können wir auch noch mal zum Abschluss ganz kurz drüber sprechen. Es ist jetzt auch nur noch anderthalb Tage hin bis zum nächsten Spiel, bis zum dritten Gruppenspiel gegen Ecuador. Wir wissen es alle, für die Tabelle ist das Ganze sportlich bedeutungslos. Für Ecuador geht es noch um alles, die müssen gewinnen, um weiterzukommen. Für Deutschland eben ist der erste Platz schon eingetütet. Das heißt auch, es gibt die Möglichkeit zur Rotation. Hatte ja gestern auch mit Felix Görner über genau das Thema gesprochen. Aktuell gibt es noch keine so richtige Tendenz, dass es Veränderungen geben wird, liegt dabei in der Natur der Sache, liegt ja auch alleine daran, dass Nico Schlotterbeck jetzt verletzt ausfällt und da dann sehr wahrscheinlich Antonio Rüdiger den Platz von ihm in der Innenverteidigung einnehmen wird. Aber darüber hinaus natürlich die große Frage, wird Dennis Undaf von Anfang an von der Leine gelassen? Wird sich vielleicht Manuel Neuer auf die Bank setzen und stattdessen Oliver Baumann ran dürfen? Also das sind so ein paar Fragen. Insgesamt gibt es 8 Spieler im deutschen Kader, die noch keinen Einsatz haben. Ich würde sagen, grundsätzlich haben alle Chancen auch zumindest auf Minuten zu kommen, gute Chancen auf Minuten zu kommen, außer natürlich Alexander Nübel als dritter Torwart. Der wird natürlich nicht spielen. Heute dann übrigens der Reisetag auch für den gesamten DFB-Tross. Es geht nach New York, so auch für unsere Reporter, für Felix Görner und Sebastian Schneider. Und ich würde sagen, wir schalten dann morgen nochmal natürlich ein bisschen detaillierter ins DFB-Lager und werden mal schauen, wie die Ausgangslage dann am Spieltag ist für die Partie gegen Ecuador. Ich bin Kevin Schulte hier bei NTV Sport, sage danke wie immer im Namen von mir, von allen meinen Kollegen fürs Zuhören, fürs Dabeisein und dann geht's wie immer weiter. In 24 Stunden haben wir dann schon 3 Gruppen komplett beendet. Gruppe A, B und C. Und wir schauen drauf hier bei NTV Sport täglich zur Fußball-Weltmeisterschaft. Ciao, ciao.